Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Wir melden uns heute von der Sansibar in Sylt. Ich sitze hier mit Niklas Seckler, dem Co-Chef der Sansibar. Im Weinkeller, hier lagern mehr als 30.000 Flaschen. Die Sansibar geht jetzt ins 48. Jahr. Sein Vater hat die Sansibar gegründet, zum Erfolg geführt. Und Niklas ist der Co-Chef, läuft sich warm und wird dieses Imperium irgendwann mal übernehmen. Niklas, schön, dass du Zeit für uns hast.
Vielen Dank, dass du da bist.
Hallo, Niklas.
Hallo.
Niklas, die Sansibar ist ja wirklich eines der gästestärksten Restaurants, Einzelrestaurants in Deutschland. Was ist das Erfolgsrezept aus deiner Sicht?
Das ist schon mein Vater, hat das natürlich ziemlich viel mitgemacht, diese Gastfreundschaft, alles, was dazugehört hat. Und das versuchen wir weiter, sondern man hat immer ein kompromissloses Qualitätsverständnis gehabt und immer nur die besten Produkte für sich gehabt. Hat halt immer viel mit den Gästen gesprochen, was wir bis heute eigentlich versuchen weiter umzusetzen. Und ich glaube, das Spannende bei uns ist, auch jetzt, wenn man so die ganzen, was aktuell immer ist, dass wir wenig Pläne haben. Also wir planen nicht den Erfolg oder wir planen jetzt nicht den nächsten Supercrew oder was, wie morgen das Ganze ist. Wir schreiben jeden Tag die Karte neu, immer noch heute. Wir haben 700 Mal im Jahr eine neue Karte, wenn nicht mehr. Aber wir jeden Tag eine neue Abendtageskarte. Wir arbeiten nur mit den frischen Produkten. Wir hören den Leuten zu, worauf habt ihr Lust, worauf habt ihr Spaß, was trinkt ihr gerne, was esst ihr gerne. Auch heute noch, ich kaufe nicht ein, worauf ich Lust habe an Wein, sondern was die Leute einfach nachfragen, welche Regionen gut sind, was Spaß macht. Also wir hören viel zu und gucken, was die Menschen wollen und nicht, was wir wollen.
Gibt's denn so einen Trend, den du ausmachst, wo du sagst, da geht jetzt gerade die Reise hin? Es gibt ja auch einen Trend zu veganem Essen, zu vegetarischem Essen. Das ist bei euch jetzt auf der Karte nicht so in der Dominanz zu erkennen. Gibt's einen Trend, wo du sagst, da entwickelt sich gerade die Speisekarte hin?
Ja, man ist natürlich schon so ein bisschen vernetzt und guckt ja auch so mal in die Messen und überall rein, was gerade Trends sind. Wie wenn du jetzt sagst, vegan oder so alkoholfreier Wein wird gerade sehr viel promoviert und viel drüber gesprochen. Was zum Beispiel bei uns gar kein Thema ist. Wir haben offenen Wein alkoholfrei, dann verbrauche ich alle zwei Tage gefühlt eine Flasche, wo unfassbar wenig ist gefüllt. Aber wir sind halt immer so ein bisschen außerhalb von normalen Trends, weil jetzt nicht arrogant oder böse gemeint, so wir sind schon irgendwo so ein Mittel aus dem Nowhere. Du musst bewusst zu uns kommen. Du läufst halt nicht aus Versehen mal vorbei. Der nächste Ortschaft ist 4 Kilometer entfernt und das ist Rantum und da ist eigentlich nichts. Da sind ein paar Einheimische. Aber du musst schon ganz bewusst zu uns fahren. Dann kommst du schon nach Sylt, musst dann nochmal meistens über eine Viertelstunde Auto fahren, um uns zu uns zu kommen. Was am Anfang für Herbert eine Katastrophe war, heute vielleicht ein großer Vorteil für uns.
Herbert ist dein Vater?
Genau, Herbert ist mein Vater. Und da haben wir genau diesen kleinen Vorteil. Und in dem Moment, wo du dir bewusst was Schönes machen willst, achtest du vielleicht nicht auf deinen Trend. Wenn jetzt auch oft das Thema ist, ob die Weine und so weiter rückgängig sind, die Leute ein bisschen mehr sparen. Klar merken wir das auch an vielen, vielen Punkten. Aber es ist schon auch ganz oft, dass wenn du sagst, normalerweise trinke ich jetzt eigentlich keinen Wein und möchte mal eigentlich ein bisschen gesünder leben. Und sagst, ach komm, heute, jetzt sind wir schon hier, jetzt gönne ich mir mal ein schönes Glas Wein. Oder mal die Currywurst, wenn man sonst eher so bisschen ist, wir haben natürlich schon die Nachfrage nach vegetarischen, veganen Gerichten, wir können fast alles umsetzen davon. Wir haben auch auf Allergien und so weiter alles Mögliche da, also zum Beispiel Gluten wird ja immer mehr, wir haben glutenfreies Brot, glutenfreie Nudeln, glutenfrei dies, das, jenes, was früher kein Thema war, aber merkst halt schon, dass sowas viel mehr wird, aber unterm Strich kommen die Leute noch wirklich hierher, um abzuschalten, Urlaub zu machen, das Leben zu genießen und einfach mal glücklich zu sein für ein paar Stunden.
Ihr habt ja auch sehr viele prominente Gäste. Häufig ist euer Restaurant gefeatured in Gazetten und Zeitschriften. Wie war das für dich, in diesem Umfeld aufzuwachsen?
Ich bin da ein bisschen außen vor, weil ich nie gern Fernsehen geschaut habe, muss ich gestehen. Also jetzt so Prominenz aus, sage ich mal, Wirtschaft oder Politik, das kenne ich schon so ein bisschen, weil ich mich da so ein bisschen für interessiere. Aber so Fernsehen und so Promis kann ich gar nicht. Und da war ganz oft das Thema, dass ich halt Gäste auf irgendeine Art und Weise kennengelernt habe, die einfach nett fand und im Nachhinein kommt irgendjemand, weißt du eigentlich, wer das war? Und ich so, nee, keine Ahnung. Also ich bin da immer so außen vor, deswegen hatte ich auch diese Berührungsängste, ehrlich gesagt, nie mit diesen Menschen. Also ich finde das immer angenehm, viele von denen sind wirklich nett. Und wenn die dann mal entspannt sitzen können und nie das Gefühl haben, dass sie nicht auf ihre Status reduziert werden, dass sie oft aus sich rauskommen und sehr entspannt sind. Manche wollen natürlich ihren Status, da achtet man dann auch drauf. Sehe da keinen großen Unterschied von den Menschen her.
Sind die Promis im Umgang pflegeleichter als der normale Tourist, der hier zu euch kommt? Oder sind die anspruchsvoller und achten mehr auf Details?
Unterschied, also es kommt wirklich alles drauf an. Ne? Also gerade bei diesen extrem prominenten Leuten, die normalerweise immer mit Autogrammen sind, gibt es ja auch schon so viele Leute, wenn die dann wirklich merken, dass es dich wirklich nicht interessiert. Wir machen ja auch nie Fotos mit Gästen. Wir haben keine Pinnwand, ich mache keine Fotos, wir posten die nicht auf Instagram und so weiter. Die sind hier normal und die werden von uns auch oft ein bisschen geschützt, dass man ein bisschen guckt, dass sie in der Ecke sitzen, wo sie Ruhe sind. Und wenn sie dann ihre Ruhe und so haben, sind die oft sehr, sehr zugänglich und freuen sich einfach, dass sie mal Mensch sein können. So. Es gibt natürlich auch da immer Leute, die sich herausstechen wollen und ein bisschen ihren Titel und ein bisschen anstrengender sind. Aber so ist auch ein normaler Mensch. Und dann gibt es auch Leute, die, sag ich mal, einfacher essen und trotzdem total pingelig sind und Leute, die extrem teuer essen. Das gibt's in jeder Gesellschaftsgruppe überall. Ob das jetzt auf die Promis sind, aber die meisten, die ich kennengelernt habe, sind wirklich sehr zugänglich, wenn man merkt, man will eigentlich nichts von denen.
Aber dieser Promi-Faktor und die Berichterstattung, das ist ja auch ein bisschen Werbung kostenfrei. Das hat ja also ich lebe seit 25 Jahren in den USA, ich habe auch schon mal bei euch gegessen und mir ist aufgefallen, man hört diesen Namen ja immer wieder. Also ein bisschen ist es ja auch, ja, Werbung.
Gehört irgendwo dazu, ja. Ja, klar. Wenn man jetzt so liest, was an tollen Hochzeiten und so hier waren, das ist ja in jeder Presse, das merkt man schon.
Ich glaube, zuletzt Christian Lindner hat hier geheiratet, war zu lesen. Aber das habt ihr nicht ausgeschlachtet, ne?
Wir persönlich schützen ganz stark die Privatsphäre. Also jetzt heutzutage gibt's Instagram, gab's früher jetzt nicht. Die posten dann teilweise, dass sie da sind. Wir haben auch teilweise so Super-Influencer gehabt, die dann 2-3 Millionen Follower hatten, wo nochmal richtig Geld für ein Posting nehmen. Und die sitzen auf einmal da oben. Ich kenne die zum Beispiel gar nicht. Ich bin da gar nicht so in dieser Branche drin. Und dann poste ich einfach mal Essen. Und dann kommt mein Mensch von Social Media um die Ecke und sagt, hey, weißt du eigentlich, wer da gestern bei euch essen war? Und du hast sie gar nicht so auf dem Schirm. Das ist natürlich schon, wenn dann so eine 2 Millionen Follower-Person auf einmal was postet oder so, wie jetzt von dir angesprochen, so eine Hochzeit einfach hier ist, dann merkst du schon, dass auch die Nachfrage da ist, wie viele Leute sich dafür interessieren und so weiter. Aber wir persönlich legen ganz, ganz viel Wert auf die Privatsphäre unserer Gäste. Also wir schlachten sowas nicht aus, wir reden darüber auch nicht und ich sage auch nicht, wer da war als Beispiel.
Gab es denn irgendwann mal eine Party hier, wo die besonders ja anspruchsvoll im Handling war? Bleibt sowas in Erinnerung, wo du sagst, das war echt ein heißer Ritt?
Ja, gibt es natürlich jetzt schon, gerade wenn Politiker und so weiter dabei sind, wo jetzt wirklich der Staatsschutz, das BKA der Hintergrund ist, wo wirklich mit Drogenspürhunden die Sansibar durchsucht wird, wo wirklich auf Bombenwarnung getestet wird. Dann gibt es ja auch welche mit Hintergrundsängern. Wir hatten mal vor Jahren einen Oligarchen da, der hat, ohne dass wir es wussten, eine Woche lang seine Security hier essen lassen. Die waren in normalen Klamotten und die wussten alles über den Laden, besser wie ich teilweise die Wege. Also es ist schon teilweise spannend, was die Leute für Sicherheitsaufstufungen für sich selber auch machen, wo du auch teilweise gar nicht mitkriegst. Aber in der Regel, das BKA zum Beispiel, ich habe mit denen sehr, sehr tolle Erfahrungen gemacht. Das sind wirklich ganz arg tolle Leute und die machen das sehr, sehr unauffällig. Auch die meisten Security-Leute sind die nettesten Menschen, die ich je kennengelernt habe oft und auch wo das BKA mit großen Sachen war. Die wollen im Alltag ja nicht auffallen. Und die verhalten sich super toll, die sind super sozial, die setzen sich normal hin, trinken ihre Cola, essen was Normales. Für uns ist das relativ entspannt. Also ich habe mit denen nie schlechte Erfahrungen gemacht.
Habt ihr dann auf der Insel sozusagen ein gewisses Monopol?
Ich glaube, die ganze Insel ist so ein gewisses Monopol oder spezielle Sache, weil die Insel halt ein bisschen separiert ist. Du musst schon mal auf die Insel, es ist ein Tick teurer, auf die Insel zu kommen. Und dadurch hast du natürlich schon so einen Special-Mark. Es ist ja immer wieder Sylt so mit den ganzen Klischees und was dazugehört.
Habt ihr denn noch andere Lokalitäten auf Sylt oder an anderen Plätzen in Deutschland?
Also Gastronomie, so ein richtiges Herzstück haben wir nur hier. Wir haben auf Sylt noch Klamottenladen. Wir produzieren ja komplett selber Textilien, also haben eine eigene Designabteilung im Haus und produzieren die Klamotten. Da haben wir 3 Läden noch auf der Insel plus unseren Hauptladen hier. Dann arbeiten wir mit Bräuninger zusammen. Die haben in Stuttgart und in Düsseldorf einen Kooperationsladen mit uns. Franchise wäre das falsche Wort, weil es kein Franchise-Konzept ist.
Aber ein Restaurant.
Ja, im Endeffekt, die Idee ist, dass wir ein Qualitätsversprechen haben, weil wir arbeiten ja nur mit unserem amerikanischen Fleisch oder mit den teuersten Produkten, mit den teuersten Fischen, nur Wildfang und so weiter. Und Bräuninger kauft die gleichen Produkte wie wir, also die müssen unsere Lieferanten benutzen und kriegen auch von uns als Beispiel den Wein zugeordnet, haben aber ein wahnsinnig tolles Küchenteam, mit dem sie das zusammen machen. Also der Koch den beiden Läden, der wurde aus Düsseldorf, der ist danach nach Stuttgart gegangen. Ist ein ganz toller Koch, der war auch hier ein paar Mal, der hat super Spaß gemacht, der hat hier ein paar Ideen kopiert und hat gesagt, ein paar Klassiker will ich mit auf die Karte nehmen. Ein paar Sachen hat er selber noch sich dazu entwickelt, da ist einfach eine Symbiose entstanden. Da, also eigentlich wollten wir nie wieder ein Gastronomiekonzept woanders machen, aber Bräuninger zum Beispiel ist ja auch so ein Schwabländler, wo mein Vater herkommt. Und für ihn war Bräuninger damals so diese Königsklasse, so wo er noch jung war, der war ganz arm und kam dann so aus dem Land und dann ist er dahin und er hat sich damals nicht mal getraut, bei Bräuninger reinzugehen, weil ihm das so teuer war. Der hat sich schlecht gefühlt, so mit seinem, er hatte nichts und wollte da nicht mal rein, weil er sich da unwohl gefühlt hat. Und als so ein Laden aus seiner Heimat familiengeführt angefragt, ob die was machen wollen, das war für ihn damals wie ein Ritterschlag und da haben wir ein cooles Konzept mit ausgebaut. Das gleiche ist, was wir noch haben mit der MS Europa 1 und 2. Da haben wir jeweils eine Bar, eine Sansibar-Bar. Also da gibt's kein Essen, vielleicht ein paar Snacks, aber das war der MS Europa selber dann. Die haben ein wahnsinniges Gastronomiekonzept. Aber die haben wirklich zwei wunderschöne Bars, wo abends immer Musik ist, wo so ein bisschen der Insider-Treffer für die ganzen Gäste, wo viel erzählen. Und da gibt's zum Beispiel nur unsere Weine. Mhm. Und so haben wir unser paar Konzepte. Aber das ist das Einzigste, wo wirklich eine Sansibar ist. Wir haben natürlich relativ viele Restaurants, Partner. Ist auch ein Kitzbühel hat wieder was mit uns zusammen gemacht, die zum Beispiel unsere Weine kaufen, exklusive Sansibar-Produkte mit anbieten oder unsere Currywurstsoße mitkaufen und dann zum Beispiel mal auf dem Event Sansibars Currywurst-Style mit anbieten. Aber wirkliche Konzepte haben wir nur mit MS Europa, also mit Tabakloid oder TUI mittlerweile. Mit der Tochtergesellschaft Tabakloid, TUI, wie auch immer jetzt. Und Bräuninger zusammen. Sonst ist alles nur Produktverkauf.
Aber Sansibar ist eine starke Marke. Manche haben den Autoaufkleber, ist ab und zu sehen. Man könnte da schon ausrollen. Man könnte da schon die Marke schon noch weiter ja in die Fläche bringen, oder?
Ja, man kann vieles machen. Ob man das will am Ende, ist eine andere Frage. Ich sehe so ein bisschen, dass ich merke, wie viel Arbeit Herbert und ich jeden Tag haben, hier zu sein. Ich gehe jeden Tag hierher. Herbert und ich sind beide noch jeden Tag hier. Und wir gucken uns jeden Tag alles an. Wir kümmern uns jeden Tag um Probleme der Mitarbeiter. Ich gucke jeden Tag, dass sie glücklich sind. Wie oft hat man einen Kellner, die machen einen super Job, sind ein paar Jahre da und auf einmal werden die arrogant dingen oder tun die normalen Gäste nicht mehr wertschätzen, weil sie nur noch so Highroller oder sowas suchen, wo du dann gegenrudern musst und teilweise auch mal wieder aussortieren musst, wo du wirklich immer hinterher sein musst, dass du diese Qualität, diese Freundlichkeit jeden Tag hältst. Und das kannst du, glaube ich, nicht viel kopieren. Das ist sehr viel dieses Herzblut, was hier drin steckt. Und wenn du das jetzt einfach nur sinnlos kopierst, glaube ich, machst du die Essenz davon kaputt. Und jetzt, wie gesagt, mit Bräuninger und MS Europa haben wir uns schon wirklich schwer getan, aber Hapag-Lloyd und Bräuninger und sind die teuersten Kreuzfahrtschiffe, die haben ein wahnsinniges Qualitätsverfahren. Und Bräuninger ist ein familiengeführtes Unternehmen, was ähnliche denkt. Da sind halt einfach Firmen, die zusammen eine ähnliche Philosophie haben und die Philosophie matcht so stark, dass man sagt, da kann man was machen. Aber dass wir jetzt wirklich sagen, wir tun irgendeinen Fremden, der einfach nur Geld investieren möchte, unsere Marke geben, um damit irgendwas zu machen, was gar nicht mal vom Herzblut kombinierbar ist, das wollen wir einfach gar nicht. Und ich persönlich oder mein Vater haben gar nicht die Zeit, jetzt noch einen nächsten Laden aufzumachen.
Jetzt hast du Ideen angesprochen. So ein Konzept entwickelt sich ja auch weiter. Gibt's denn Pläne für eine Veränderung der Sansibar, wie die Sansibar quasi in die Zukunft geht?
Eigentlich nicht. Um ganz ehrlich zu sein, ich mag das, wie es ist. Also wir planen die ganze Zeit, wie man diese Qualität aufrechterhält, wie du vorhin sagtest, mit Trends und was vielleicht die Entwicklungen sind, dass man besser bleibt, dass man jeden Tag an sich selber arbeitet, dass die Qualität, das Niveau immer am besten Punkt bleibt. Wenn wirklich neue Sachen auf den Markt kommen, wie jetzt, wir hatten früher keine asiatische Küche, mittlerweile läuft Sushi und sowas sensationell und haben uns ganz viel mit Sashimi auseinandergesetzt, haben da ganz tolle Qualitäten überall mal essen gegangen und so Sachen, neue Ideen reingeholt und es entsteht ja auch einfach sowas, weil die Nachfrage dafür da ist. Und wir arbeiten eigentlich nur daran, dass wir immer einen Tick an uns selber besser werden. Und das ist mehr als genug Arbeit. Wir planen jetzt nicht irgendwie zu expandieren, größer zu werden. Eigentlich wollen wir das, was wir haben, einfach erhalten und immer on top bleiben.
Naja, vielleicht in einer Welt, in der sich so viel dramatisch verändert, ist ja Beständigkeit auch etwas, wo die Leute sich wohlfühlen und was ein echter Pluspunkt ist. Aber für die, die uns zuhören und die jetzt hören, Promis und Christian Lindners Hochzeit, die trauen sich jetzt vielleicht gar nicht mehr bei euch über die Schwelle. Können normale Leute auch bei euch essen? Kann man sich das leisten?
Leisten ist immer ein schwieriges Thema, was jetzt, wenn man sich jetzt anschaut, was mittlerweile alles kostet, ist es halt schon, man erschreckt sich selber manchmal, wenn man so die Preise so sieht, aber wir fahren mit einem immer noch super hohen Wareneinsatz und wir versuchen wirklich fair zu kalkulieren unsere Sachen. Und ich gehe ganz oft in die Küche, das ist wieder, was ich meine, wenn man selber da ist und sagt, hey, ihr habt heute ein Tagesessen und ein Spezial, es kostet beides über 30 €, seid ihr bescheuert, es geht mal wieder ein bisschen auf die normalen Menschen los, lasst mal wieder Frikadellen machen, lasst mal wieder einen schönen Eintopf kochen und so weiter. Also wir arbeiten ganz aktiv daran, dass wir versuchen auch gerade in der Küche nicht diesen Höhenflug zu machen, weil die Köche lieben das. Wir haben Sterneköche bis zum geht nicht mehr in der Küche. Ein wahnsinnig tolles Team. Die sind alle auf dem höchsten Niveau. Aber wenn du den halt kreativ und die dürfen jeden Tag die Karte neu schreiben, fangen die auch immer wieder an, die teuersten Produkte verarbeiten zu wollen. Und da muss da noch ein bisschen Trüffel drauf und noch eine kleine Auster an die Seite. Und können wir nicht noch statt normalen Fleisch Rinderfilet verwenden? Und man, die wollen ja auch die ganze Zeit immer das Beste vom Besten machen, was ja auch eigentlich eine tolle Eigenschaft ist. Aber diesen Bezug, so einen nicht normalen Menschen, so einfach dem Mensch, einfach. Und es klingt manchmal total blöd, gerade wir haben so einen tollen Weinkeller und so teure und hochwertige Produkte, die man sich hier manchmal gönnt, einfach an besonderen Tagen. Und ganz oft werden in Sterne-Gastronomien, wo solche Weine überhaupt nur angeboten werden, nur High-End-Produkte angeboten. Und ich habe schon von ganz, ganz vielen Leuten gehört, die sich einfach mal freuen, eine ehrliche Erbseneintopf mit einem schönen Glas Champagner zu trinken, weil sie sonst einfach nicht kriegen. Weil sie sonst immer irgendwas Etipetete essen müssen, aber eigentlich mal nur Lust vielleicht auf ein gutes Glas Wein haben, aber eigentlich gar keinen Bock haben, jetzt gerade fancy essen zu gehen. Und glaub, diese Kombination, dass ein wirklich ein normaler Arbeiterklasse, das klingt immer falsch, also ich meine das wirklich nicht disrespektierlich, aber einfach, dass ein normaler Mensch, der normal arbeitet, einfach hier gerne herkommt und sich ein schönes Schnitzel oder ein Eintopf und alles isst und neben einer Wirtschaftsgröße sitzt, die genau das Gleiche in dem Moment macht und genau so sitzt, das ist eigentlich, glaube ich, so ein bisschen auch unser Geheimnis, dass wir eigentlich genau diese Schwelle versuchen nicht zu haben, dass wirklich jeder hierher kommt und jeder gleich behandelt wird und sich nicht schlecht fühlt und das wirklich einfach normal Mensch sein kann hier und auch wie die Promis, egal wer, dass einfach jeder Mensch ist und jeder sich wohlfühlt. Und das ist viel das, wo man sagt, da muss man jeden Tag auch mit den Leuten und sensibilisieren und schauen und tun.
Jetzt bist du seit, wie lange arbeitest du hier schon mit? Wie viele Jahre?
Theoretisch 16.
16. Das ist, also dein Vater ist jeden Tag hier, du bist jeden Tag hier. Das ist ja nicht immer so einfach, so ein Generationenwechsel, dass dann die Kinder den Job vom Vater übernehmen, die Firma weiterführen. Häufig hängen sich dann die Senioren rein und korrigieren. Wie ist denn das für dich? Ist das eine Herausforderung oder läuft das smart oder wie empfindest du das?
Also ich glaube, jeder, der einen Betrieb von seinem Vater oder von wie ein Unternehmen mal was gehört hat oder im Umfeld Leute kennt, die es hatten, wenn ich jetzt sage, es ist alles harmonisch und schön, glaube ich, glaubt mir das kein Mensch. Und dass das sehr aufreibend war für mich und für ihn in vielen Situationen. Klar, wo ich jetzt hier reingekommen bin, hatte ich auch überlegt, komm, lass doch abends immer Musik machen und einen Club draus machen. Und wieso machen wir nicht mal Party? Und wieso hast du nicht mal andere Ideen? Und wieso machst du nicht dies? Und ach, wir könnten doch expandieren, man kann doch dies. Und manchmal ist eher auch, wo er Ideen hat. Und ich sage, das ist so viel. Gerade im Hintergrund haben wir SAP eingeführt, viel Digitalisierung, Prozesse, wo er eh schon immer relativ war, wo ich dann vielleicht noch 2 Schritte weiter manchmal sein wollte, wo er dann sagt, das habe ich alles schon mal probiert, das war scheiße und es war vielleicht eine andere Zeit, wo ich sage, lass uns doch nochmal probieren. Und er war auch eine ganz lange Zeit sowas wie gegen Instagram und so weiter. Und da sind halt schon Sachen, wo wir uns viel auch diskutiert hatten und vielleicht auch Redebedarf da war. Aber unsere Kernkompetenz ist und bleibt ja das Restaurant. Und da ist das Ding, dass er so viel Erfahrung hat, dass wir nie viel Diskussionspotenzial haben. Und mittlerweile habe ich das Grundvertrauen von ihm, dass gerade so im Hintergrund und Weinhandel und dieses ganze digitale Marketing und was weiß ich alles, dass er mir da das Grundvertrauen einfach gibt, dass ich das machen kann. Und vorne bin ich eigentlich dankbar für jeden Tipp oder jede Anmerkung, Kritik. Also Kritik ist immer das falsche Wort, weil man will ja jeden Tag besser werden. Er geht jeden Tag durchs Kühlhaus, probiert auch die Sachen. Wir gucken uns alles an und dementsprechend bin ich dankbar für jeden Input, den wir da haben. Im Hintergrund war ich schon oft ziemlich frustriert und da ist man oft frustriert. Aber gerade so im Frontbereich, da ist er so erfahren und hat so viel Lebenserfahrung da mitgenommen, dass ich einfach nichts zu diskutieren habe. Weil wenn er sagt, das ist so, dann sagst du auch einfach, ja, ich verstehe auch warum. Und wenn du da manchmal da bist, ich hatte ja auch am Anfang so ein bisschen Höhenflug, dann macht man mal so einen Dom Pérignon auf irgendwann und dann sagt man, oh, wie cool und wie toll und dann sitzt man da und als junger Mensch, dann kriegst du das auf einmal mit und hab das ja auch so von meiner Familie lebt. Wir leben jetzt nicht im großen Stil in dem Sinne. Bei uns gibt es sowas Teures jetzt nicht zu Hause. Wir machen das in dem Sinne nicht. Und dann kommst du auf einmal hierher, bedienst und dann machst du so einen mega Tisch und die machen dann mit Champagner Spritzen und alles und zeigen dir Bilder von deren Häusern und Villen und Privatjets und allen und dann guckst du jetzt mal an, dann kriegst du auch schnell einen Höhenflug und willst dann da mitmachen und dann laden die dich ein und da bin ich schon sehr dankbar, dass er mich oft wieder runtergeholt hat. Also auch wenn es mich ziemlich frustriert hat oft, aber ich bin oft dankbar, dass er einfach dieses Schwäbische mich wieder runterholen, einfach auf den Boden der Tatsachen, dass das unsere Gäste sind und nicht wir und dass wir dass wir dafür da sind, die glücklich zu machen. Das muss man einfach sich immer dafür halten, dass wir Dienstleister sind und dass die komplett andere Verhältnisse teilweise haben, wie auch man selber und dass man da nicht diesen Höhenflug kriegt. Da war ich immer sehr dankbar dafür, dass er mich da immer wieder geerdet hat.
Wie viele amerikanische Gäste habt ihr?
Sehr wenig. Also Sylt ist schon sehr, sehr deutsch.
Welche Leute aus welcher Nation geben das großzügigste Trinkgeld?
Also Amerikaner haben wir ganz wenig. Wir hatten jetzt tatsächlich zum ersten Mal ein paar Amerikaner durch das Lanzerhof-Projekt auf der Insel, weil die viel mit Amerikanern arbeiten. Da sind ganz skurrile Geschichten entstanden, auch teilweise echt gute Gäste gekommen. Ich hatte da einen Gast, das war ganz witzig. Das Lanzerhof ist ja ein Konzept, um gesund zu sein. Der war mit seiner Frau da und der ist jeden Mittag, der kam hier an, auch ein Amerikaner, setzt sich mittags hin, bestellt eine Flasche für 400 Euro, einen Rotwein, trinkt die halbe Flasche und verschenkt die halbe Flasche, sagt, komm, hier fürs Team könnt ihr trinken. Nächsten Tag kam er wieder, macht wieder so eine 400-Euro-Flasche auf, wieder die Hälfte Flasche. Dritten Tag kam er wieder, sag ich, gehe ich irgendwann hin, sag, jetzt sei mir nicht böse, so ein bisschen mit dem geredet. Ich will dir jetzt nicht auf die Füße treten, aber erklär mir das mal, warum? Sagt er so, ja, ich bin Lanzerhof, meine Frau schleppt mich dahin und ich muss jetzt jeden Tag gesund machen. Offiziell gehe ich gerade spazieren.
Ja klar, die machen ja, glaube ich, Reduktionskosten, da gibt's nicht viel zu essen, insofern.
Und dann erzählt er mir so, und ich denke mir so, okay, das ist jetzt nicht ganz das Ziel. Fairerweise, die Amerikaner geben halt schon meistens ihre 20% und wenn er dann 400 Euro Wein bestellt, 80 Euro mal eben mittags, und da saß er nur eine halbe Stunde schnell, weil er wieder weg musste, den haben die Kellner schon geliebt, also da haben sich die Kellner schon ein bisschen gestritten, wer den bedienen darf. Aber so Amerikaner sind unglaublich wenig bei uns und du kannst das gar nicht so pauschalisieren, weil es gibt denn jeder, also ist natürlich immer so, wenn ein Tisch viel Umsatz macht, dass oft auch viel Trinkgeld ist. Was halt oft eher der Fall ist, dass die sehr betrunkenen Gäste gar nicht mehr tippen irgendwann. Die vergessen das einfach. Die zahlen, sind betrunken, geben die Kreditkarte durch, zahlen den Betrag und irgendwie vergessen sie, Trinkgeld zu geben. Das ist öfter mal der Fall. Aber sonst, gerade hier, also in Deutschland sagt man ja oft diese 10%, da kommen wir schon relativ, wenn du mit den Kellnern redest, kommen die schon im Schnitt immer auf fast ihre genau 10%. Das klappt schon. Also da muss man schon sagen, da sind die Leute schon sehr großzügig in der Regel. Ich muss aber gestehen, ich kriege davon persönlich nicht mit, weil ich fasse hier kein Geld an. Und wir kassieren einfach nicht. Und das machen wirklich bei uns nur die Kellner. Und ich kriege es manchmal am Rande mit, aber höchstens abends, wenn die mal reden. Aber ich fasse Geld bei uns einfach bewusst nicht an.
Jetzt habt ihr hier das Restaurant, ihr habt den Weinhandel, Textilhandel. Das Restaurant macht immer noch den meisten Umsatz oder kippt das so ein bisschen?
Ja, das Restaurant ist schon umsatztechnisch mit die stärkste Sparte, die wir haben. Weinhandel ist auch sehr stark. Und natürlich Weinhandel muss natürlich immer sehr scharf kalkulieren, weil es so viele Konkurrenz und so weiter gibt. Und die Logistik einfach wahnsinnig teuer ist, da bleibt jetzt, sag ich mal, nicht so viel übrig im Vergleich zu der Marge. Also so im Umsatz und Restaurant bleibt da schon unser stärkstes Steckenpferd.
Wenn wir uns hier so umgucken, da drüben steht Thunfisch. Hinter uns Salz, Gewürze, Wein, andere Spirituosen. Was ist denn, wie viel verschiedene Produkte habt ihr eigentlich im Angebot?
Mittlerweile viele. Also das ist alles ein bisschen aus der Geschichte entstanden. Hier sind eigentlich wenig Produkte ohne Geschichte. So, die Gewürze, da war damals der Darofen, der kam so mein Vater als Beispiel. und hat gesagt, weißt du nicht, wie viel Müll damals? Damals war so Verbraucherschutz, gab es noch nicht vor 20 Jahren. Da war Holzspäne, alles, was man heute so in Gerüchteweise noch hört, das war damals ja wirklich drin. Und der ist damals schon hingegangen, das, was heute Fairtrade, Bio und so weiter ist, der hat vor 20 Jahren angefangen, der alte Darbofen, die Bauern korrekt zu bezahlen, vor Ort Sachen hochwertig zu kaufen, selber Plantagen zu koordinieren und so weiter, was heute dieses ganze Fairtrade ist, hat der vor 20 Jahren gemacht und hat einfach für sich die wertigen Lebensmittel. Und mein Vater hat gedacht, komm, kauf mir die Gewürze, weil ich will selber nicht so einen Schrott essen. Und so sind viele entstanden. Der Thunfisch, den wir hier haben, das ist Ortis, das ist aus Portugal, der weiße Thunfisch, der ist nicht auf der Gefährdetliste. Den kann man also auch, was heute ist, was Thunfisch ist ja irgendwann später, ist auf die Gefährdetliste, nachdem wir das Produkt schon längst hatten, gelandet. Der ist immer noch nicht auf der Gefährdetliste, das eine. Und das ist nur der Otoris, also der Bauchinnenlappen, der fetteste Teil vom Thunfisch. Und der wiederum handgeschnitten, handeingelegt, ist einfach ein unfassbar gutes Produkt. Und den hat er damals tatsächlich im Urlaub gegessen mal, da wo er in Portugal war, und hat gesagt, das wäre so lecker, das will ich in Deutschland auf meine Pizza legen, zur Not. Meine Mutter hat immer gern so Thunfischpizza gegessen, hat er gesagt, komm, ich hole mir den Ding. Und wenn du jetzt so eine einfache Margarita-Pizza kaufst, vom egal wo, und dann diesen Thunfisch da drauflegst, das ist eigentlich die beste Pizza, die du gegessen hast, gefühlt. Und so ist einfach manchmal so ein Produkt entstanden, das hierher gekommen ist. Also es ist viel einfach, gar nicht mal diese sinnlose Produktion, sondern auch einfach dieses Interesse. Und eigentlich legen wir auch viel Wert darauf, dass alle Produkte, die wir produzieren, auch wirklich fürs Restaurant benutzt werden. Mhm. Also es ist jetzt nicht nur, dass wir unser Label grob draufhauen und irgendwas machen, genau wie bei den Weinen. Mit jedem Wein, den wir machen, wo es Schwerter drauf sind, ist auch wirklich eigene Füllungen, die wir produzieren.
Schwerter, euer Logo?
Genau, also wirklich die Schwerter oder Sansibar-Schriftzug oder abgefüllt für die Sansibar in dem Sinne, wie man es nennt. Das sind wirklich unsere Produkte. Zum Beispiel der Älteste, mit dem wir arbeiten, ist Markus Schneider, damit 2001. Und der hatte damals, heute ist Markus Schneider eine riesen Koryphäe und in Deutschland sehr bekannt. Der hat damals mit 1 Hektar gestartet und hatte dann ungefähr 2 Hektar, als wir angefangen haben, mit ihm zu kaufen. Und dann hat er gesagt, hey, pass mal auf, wir würden jetzt gern so viel kaufen, so viel habe ich gar nicht. Dann wird 2 Jahre im Voraus die Rechnungen bezahlt und voraus schon bezahlt, was ist. Dann konnte er darauf Hektar kaufen und diese Flächen, die er gekauft hat, werden bis heute nur für uns kultiviert. Also das sind die Weinberge, die wirklich nur unsere Trauben sind. Die sind natürlich in seinem Bestand. Und bis heute hat er immer ein bisschen erweitert, immer mehr, ist immer größer geworden. Und damals konnten wir nicht so viel Wein kaufen wie heute. Aber er hat immer wieder Hektar dazu gekauft und extra nur für uns die Weine gemacht. Und so entsteht vieles, was hier ist. Also das ist jetzt nicht nur sinnlos irgendwie Merchandising, sondern wirklich wahnsinnig tolle Geschichten. Ich könnte jetzt stundenlang weitererzählen, weil ich so produktverliebt bin und wirklich über ganz viele Produkte jetzt stundenlang Geschichten. Wir haben jetzt auch so viele neue Projekte, gerade zum Beispiel im Weinbereich, wo man stolz ist wie ein Ritterschlag, wo ich heute noch sage, ey, wir haben jetzt mit dem was zusammen gemacht, wo ich sage, boah, ist das abgefahren eigentlich. Und das ist ein so großes Weingut. Wir sind jetzt in Deutschland der Einzige, der Petrus als Restaurant beziehen darf. Und Petrus ist die Obermarke, die es im Bordeaux mitgibt. Teitinger ist das größte familiengeführte Champagnergut und die machen jetzt mit uns eine eigene Assemblage, ein eigenes Etikett. Damit sind wir die Ersten in der Geschichte in Europa, die ein Etikett mit Teitinger zusammen machen und eine Füllung. Mhm. Und seit 8 Jahren die Ersten auf der Welt wieder. Mhm. Und die Ersten in Europa, das ist so etwas, das gibt es eigentlich gar nicht. Wir sind Markenbotschafter für Dom Pérignon, also Epicurean ausgezeichnet. Ich bin Markenbotschafter für Kristall. Klaus Keller ist der wohl renommierteste Weinmacher in Deutschland, der für die Queen den Wein macht. Und die hat zum Beispiel den Wein für die Queen, für die Geburt von ihrem jüngsten Enkel gerade, hat der Klaus Keller damals die Goldkapsel von Limestone gemacht. Und wir kriegen jetzt, und die wurde einmal für die Queen, also Geburtsfeier gemacht. Und die zweite Mal, wo die Goldkapsel gemacht hat, ist exklusiv nur für die Sansibar abgefüllt worden,
dieser aber Wein. Wie geht das denn? Ich meine, ihr seid ein Strandrestaurant mit viel Tradition, aber ist ja trotzdem sehr viel Aufmerksamkeit.
Manchmal frage ich mich das auch, um ehrlich zu sein. Manchmal frage ich mich das ehrlich gesagt auch, wie das so entstanden ist. Und deswegen sagt man es wie so ein Ritterschlag, wenn du solche Geschichten dann teilweise hörst und was dann teilweise passiert. Aber es ist schon toll, wenn man sieht, wie viel Feedback man hat, auch positiv, dass so viele große Unternehmen mit uns zusammenarbeiten wollen und wirklich tolle Produkte dabei auch entstehen. Und das macht schon Spaß dadurch.
Wenn du in die Zukunft guckst, wo steht die Sansibar in 5 Jahren aus deiner Sicht?
Wie gesagt, ich hoffe da, wo sie jetzt ist. Also am liebsten wäre es mir, wenn alles so bleibt, wie es ist. Wenn wir immer noch unsere Gastronomie, wenn wir weiterhin so viele glückliche Menschen jeden Tag haben, wenn wir weiterhin diesen Erfolg mit uns fahren können, das wäre das Ziel, was wir uns setzen. Also ich sehe mich nicht größer oder kleiner, ich sehe einfach nur, dass das, was wir machen, erhalten bleibt.
Alles klar. Dann, Niklas, vielen Dank.
Dankeschön, Niklas. Sehr interessant.
Vielen lieben Dank.
Bis später. Tschüss, Niklas. Hat mich gefreut.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.